12 kommen. Ich bitte um zügigen Sitzplatzwechsel hierbei. Zweite Beratung, zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Bundesklimaschutzgesetzes. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten beschlossen. Wenn Sie soweit sind, darf ich Sie noch vorab darauf hinweisen, dass der Wirtschaftsminister entschuldigt ist, weil er derzeit im Bundesrat spricht. Es nehmen an dieser Debatte teil die Bundesbauministerin und der Bundesverkehrsminister. Und damit eröffne ich die Aussprache, und das Wort erhält für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen Katharina Dröge.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Präsidentin! Das Jahr 2020 war, wenn man den Nachrichten glaubt, ein gutes Jahr für den Klimaschutz. Deutschland hält die Klimaziele ein, meldete das Umweltbundesamt. Gerade der Verkehrssektor, der sich strukturell, sagen wir mal vorsichtig, schwer tut mit der Erfüllung der Klimaziele, gerade in diesem Sektor sanken die Emissionen drastisch. Das Klimaschutzgesetz, das war für dieses Jahr im Verkehrssektor erfüllt. Anstrengungen für weitere Klimaschutzmaßnahmen musste die deutsche Bundesregierung damals nicht unternehmen. Das Problem ist, gut war damals gar nichts. Denn das Jahr 2020, das war das erste Jahr der Corona-Pandemie. Im Jahr 2020 hat der Verkehrssektor zwar seine Klimaziele eingehalten, aber nur deshalb, weil die Menschen in Corona im Lockdown zu Hause bleiben mussten. Nur deshalb blieben die Autos auf den Parkplätzen stehen. Nur deshalb blieben die Flugzeuge auf dem Boden. Und wir alle sind uns doch mit Sicherheit einig, Lockdowns sind keine sinnvolle Maßnahme. Lockdowns sind keine sinnvolle Verkehrspolitik. Lockdowns sind keine sinnvolle Klimaschutzpolitik. Und natürlich sind Lockdowns ein Zustand, den niemand mehr anstreben möchte. Und deswegen wurden diese Lockdowns zum Glück beendet, als es mit Corona besser wurde. Aber die Folge waren eben auch gestiegene CO2-Emissionen, gerade im Verkehrssektor. Und die Klimaschutzlücke wurde größer, weil eben niemand in dieser Zeit zusätzliche und sinnvolle Anstrengungen für mehr Klimaschutz unternommen hat. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, das ändern wir jetzt. Mit dieser rückwärtsgewandten Betrachtung des alten Klimaschutzgesetzes, die eben immer nur schaut, ob im letzten Jahr die Klimaziele eingehalten wurden, bei der Frage, ob eine Regierung sich in Zukunft mehr anstrengen muss, mit diesem Mechanismus machen wir jetzt Schluss. Wir sagen, wir schauen nicht auf Einmaleffekte, sondern wir schauen auf dauerhaft, langfristig sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen. Darum geht es uns. Deswegen schaut das Klimaschutzgesetz in Zukunft nach vorne. Deswegen schauen wir darauf, ob die Regierung real genug langfristig dauerhaft wirksame Maßnahmen beschlossen hat, um die Klimaziele in den Jahren 2030 und 2040 einhalten zu können. Und eine dieser Maßnahmen, die langfristig und dauerhaft und wirklich für immer sinnvollen Klimaschutz bringt, das ist der Ausstieg aus dem fossilen Verbrennungsmotor. Ich bin sehr stolz darauf, dass diese Bundesregierung, dass eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP im März 2023 dafür gesorgt hat, dass diese wichtigste Einzelmaßnahme an Klimaschutz im Verkehrssektor europaweit beschlossen wurde. Das war historisch. Das war gut für die Unternehmen, die jetzt Planungssicherheit haben und endlich wissen, in welche Richtung sie investieren müssen. Das ist gut für den Staat, der eine Richtung hat, weil er jetzt weiß, dass er Tempo machen muss beim Aufbau der Ladesäuleninfrastruktur. Und das ist auch gut für die Menschen, die jetzt Klarheit haben bei der Wahl eines zukünftigen Autos. Das ist verantwortungsvolle Politik. Politik fürs Klima und Politik für die Wirtschaft. Und genau deshalb ist es so krass, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen von der Union, was Sie hier aktuell machen. Einige von Ihnen werden in dieser Debatte vielleicht gleich für das alte Klimaschutzgesetz sprechen. Ich weiß nicht, Ihre Meinungen sind da vielleicht auch vielfältig. Dass Sie aber gleichzeitig als CDU und CSU in Ihrem Europawahlprogramm beschlossen haben, dass Sie als CDU Deutschland das europaweite Aus des fossilen Verbrennungsmotors rückabwickeln wollen, das ist verantwortungslos. In Zukunft, wenn Sie damit Erfolg haben sollten, und wir werden das verhindern, dann kann man Ihnen nicht nur vorwerfen, dass Sie in den vergangenen Jahrzehnten für Stillstand im Klimaschutz verantwortlich sind. Dann müsste man Ihnen vorwerfen, dass Sie die größte Verschlechterung in Sachen Klimaschutz im gesamten Jahrzehnt verantworten würden. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, über Klimaschutz muss man nicht nur reden, Klimaschutz muss man machen. Und dafür stehen wir. Und deswegen bin ich sehr stolz darauf, dass meine Fraktion, und wir haben dieses Gesetz im Parlament wirklich sehr, sehr lange verhandelt, auch noch relevante Verbesserungen in das Klimaschutzgesetz bekommen hat. Dieses Gesetz wird im Vergleich zur Fassung der Bundesregierung ausschließlich verschärft. Und das ist eine großartige Leistung. Zur Ehrlichkeit der Debatte gehört aber auch dazu, dass es Regelungen im Klimaschutzgesetz gibt, die sind ein Kompromiss. Ein Kompromiss, der schon im Koalitionsvertrag angelegt war und trotzdem ein Kompromiss. Wenn wir Grünen dieses Gesetz alleine geschrieben hätten, dann hätten wir uns eine noch klarere Verantwortung für die einzelnen Sektoren gewünscht. Es stimmt zwar nicht, dass die Sektorziele abgeschafft werden. Jeder Sektor hat weiterhin ein eigenes Ziel. Jeder Sektor wird auch weiterhin einzeln gemessen. Die Regierung muss auch weiterhin verbindlich nachsteuern, wenn sie die Ziele nicht erreicht. Und in der Summe verändert sich durch dieses Klimaschutzgesetz bei der Menge an eingesparten CO2-Emissionen gar nichts. Es ist genauso scharf wie früher. Kein Gramm CO2 darf in Zukunft mehr emittiert werden. Aber ja, wir setzen auf Eigenverantwortung. Und das heißt, wenn ein Verkehrssektor seine Ziele verfehlt, dann muss er auch selbst dafür sorgen, dass er diese Ziele einhält. Da hätten wir uns mehr Klarheit und mehr Eigenverantwortung gewünscht. Deswegen, es war ein Kompromiss. Aber bei einem Kompromiss, da stehen eben Maßnahmen auch auf der anderen Seite. Und zwar real mehr Klimaschutz in Deutschland. Dieses Land ist erstmals in der Lage, das Klimaziel für das Jahr 2030 einzuhalten. Und das ist eine historische Leistung dieser Koalition. Wir schaffen das, weil wir ernst machen, insbesondere beim Ausbau der erneuerbaren Energien, wo es mit rasantem Tempo vorangeht. Wir schaffen das, weil wir im Wärmesektor vorangehen, mit einer sozial gerechten Förderung für den Umstieg auf klimafreundliches Heizen und einem Gesetz, gegen das Sie bis zum Schluss in diesem Parlament als Union hart gekämpft haben und bis zum Schluss versucht haben, es zu verhindern. Und damit, wenn Sie entschieden hätten, dafür gesorgt hätten, dass auch der Gebäudesektor nicht auf Fahrt wäre, nicht die Möglichkeit hätte, die Klimaziele einzuhalten. Wir schaffen das, weil wir in der Industrie vorangehen, mit der Umstellung auf grüne Produktion, mit dem Ausbau des Wasserstoffnetzes. Und ja, wir schaffen das auch, weil wir im Verkehrssektor vorangehen, mit dem europaweiten Verbrenner aus, aber auch damit, dass wir die CO2-Komponente bei der Lkw-Maut auf das europarechtliche Maximum erhöht haben, eine Maßnahme, gegen die Sie als CDU sind, weil wir das 49-Euro-Ticket eingeführt haben und damit Bus und Bahn endlich in ganz Deutschland unbürokratisch und bezahlbar gemacht haben, weil wir die Investitionsmittel für die Deutsche Bahn um 27 Milliarden Euro erhöht haben. Wir geben erstmals mehr Geld für die Schiene als für die Straße aus. Das hat es vorher noch nie gegeben. Wir erhöhen die Luftverkehrssteuer,
um die ökologischen
Kosten des Fliegens besser abzubilden. Die CDU war überall dagegen. Und schlimmer noch, Sie haben keine Alternative. Sie sind gegen ein Tempolimit auf Autobahnen. Sie sind gegen die Reform des Dienstwagenprivilegs. Sie sind gegen die Reform der Pendlerpauschale. Sie haben gegen den Klima- und Transformationsfonds geklagt.
Kommen Sie bitte zum Schluss.
Und Sie sind gegen einen CO2-Preis im Verkehrssektor, der eine ordentliche Lenkungswirkung entfalten könnte. Sie sind verkehrspolitisch einfach blank. Deswegen, über Klimaschutz muss man nicht reden. Klimaschutz muss man machen. Und dafür stehen wir.
Als nächstes erhält das Wort Andreas Jung für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Präsidentin, wir akzeptieren die Entschuldigung, dass der Wirtschaftsminister im Bundesrat ist. Aber es gibt keine Entschuldigung dafür, dass der Klimaminister dieses Gesetz mitträgt. Es ist ein Rückschritt für den Klimaschutz. Dass die Entkernung des Klimaschutzgesetzes, Sie machen es zu einem Papiertiger, statt Ihren Pflichten zu entsprechen, stellt die Ampel sich selbst einen Freibrief aus. Es geht in die falsche Richtung. Und deshalb halten wir Ihnen das sehr klar entgegen. Es ist die Entkernung des Klimaschutzgesetzes. Und das, was Sie machen, Sie nehmen dem die Verbindlichkeit. Frau Kollegin, Sie haben gerade die Position der Grünen dargestellt. Als dieses Klimaschutzgesetz beschlossen wurde von der Großen Koalition, da haben die Grünen es hart kritisiert. Das sei zu lasch. Ich spreche gerade mit Ihnen. Frau Kollegin, ich spreche gerade mit Ihnen. Sie haben es hart kritisiert. Sie haben gesagt, es ist zu lasch. Es sei zu unverbindlich. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass Sie als Grüne der Entkernung, der Aufweichung dieses Gesetzes zustimmen. Und noch mehr hätte mir die Fantasie gefehlt, dass es hier auch noch schönreden. Da sind Sie auf dem falschen Trichter. Und was Sie da in der Sache machen, das ist in der Sache ein Verstoß gegen das Gebot der Nachhaltigkeit, weil die Dinge in die Zukunft verschoben werden. Es ist verfassungsrechtlich problematisch. Das Bundesverfassungsrecht hat klargemacht, bei verbindlichem Klimaschutz heute geht es auch um die Freiheitsrechte der künftigen Generationen. Und ist europarechtlich nicht kompatibel, wenn mit dem, wie Sie es jetzt machen, drohen Milliardenstrafzahlungen nach Brüssel und da bei knappen Kassen, dadurch ist es doch besser, Geld in Klimaschutz zu investieren, statt Strafzahlungen in Brüssel. Das ist aber das, was Sie riskieren, Herr Dürr.
Erlauben Sie eine Zwischenfrage von Felix Banaschak von den Grünen?
Ja, ich erlaube die gleich, aber ich möchte zuvor auf den Zwischenruf des Kollegen Dürr eingehen. Der Kollege Dürr beschreibt gerade sein Scheitern, insbesondere des Verkehrsministers, und sagt deshalb Landwirtschaft. Herr Dürr, schauen Sie bitte in das aktuelle Gesetz. Flexibilität zwischen den Sektoren gibt es auch schon im aktuellen Gesetz. Aber Flexibilität mit Verbindlichkeit. Im Gesetz steht, wenn ein Minister wie Volker Wissing das Ziel im Verkehrsbereich nicht erfüllt und sich da eine Lücke auftut, dann ist er verpflichtet, zusätzliche Maßnahmen vorzulegen. Und wenn er sagt, das geht aber nicht, ich schaffe das so kurzfristig nicht, dann drohen keine Fahrverbote. Dann müssen Sie in der Nein, es hat nie gedroht, es ist ein Popanz, das Herr Wissing, Sie und Christian Lindner aufgebaut hat, um Druck auszuüben. Nie haben Fahrverbote gedroht. Hören Sie einen Moment zu. Sondern da ist die Regelung ganz einfach. Da muss er was vorlegen, und wenn er sagt, ich kann es nicht, dann müssen Sie als Regierung beraten und können dann sagen, oh, wir haben aber einen anderen Bereich, zum Beispiel im Bau, da kann viel mehr gemacht werden. Diese Flexibilität bringt das Klimaschutzgesetz heute schon mit. Es mangelt in der Regel an einem Tauschpartner, und es hat ja auch Ihnen an der Kraft gefehlt, in einem anderen Bereich mehr zu machen. Sprich, Flexibilität gibt es schon heute. Was Sie aber abschaffen, ist die Gesamtverbindlichkeit. Das war die Errungenschaft des Klimaschutzgesetzes. Wenn eine Lücke sich aufgetan hat, dann hat es die Pflicht mitgebracht, sofort nachzusteuern. Nicht mit Maßnahmen, die über Nacht wirken, sondern es muss sofort was vorgelegt werden. Und dagegen wehren Sie sich kontinuierlich seit Monaten und mittlerweile seit Jahren. Und jetzt wollen Sie statt diese Pflicht erfüllen, die Nachsteuerungspflicht wegnehmen. Sie stellen sich als Ampel einen Freibrief aus. Wenn das so beschlossen wird, wie es heute gemacht werden soll, dann ist klar, die Ampel wird von dem Klimaschutzgesetz in ihrer Legislaturperiode zu nichts mehr verpflichtet. Das ist dann das Ding der nächsten Regierung. Und das ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Und das ist der falsche Weg. Und das ist der Punkt unserer Kritik.
Herr Abgeordneter, wir haben immer noch die
Entschuldigung,
Frage
ich sage noch eins dazu, weil der Kollege Dürr noch mal nachgefragt hat.
Abgeordneter, ich komme ja nicht dazwischen. Sagen Sie ja oder nein, weil also jetzt hat sich auch Herr Wolfgang Kubicki gemeldet.
Ich komme auf Sie noch mal zurück.
Sie lassen Sie zu?
Ja.
Gut, bitteschön. Beide. Also soll Herr Kubicki dann gleich im Anschluss fragen?
Unbedingt. Gerne auch in umgekehrter Reihenfolge.
Ich möchte die schwarz-gelben Gespräche nicht unnötig stören. Danke trotzdem für die Möglichkeit, eine Zwischenfrage zu stellen. Herr Kollege Jung, nehmen Sie zur Kenntnis, dass das von Ihnen gerühmte Klimaschutzgesetz der Großen Koalition erst auf Druck eines Verfassungsgerichtsurteils entstanden ist, dass das zuvor von Ihrer Regierung erlassene Bundesklimaschutzgesetz als verfassungswidrig, weil es die Freiheitsrechte der kommenden Generationen einschränkt, abgestempelt hat, dass erst daraus ein Druck für Sie entstanden ist, etwas zu tun? Nehmen Sie darüber hinaus zur Kenntnis, dass es diese Bundesregierung ist, die das erste Mal die Chance hat, die Klimaziele, die Sie damals ja festgelegt haben, zu erreichen, weil Sie nach dem Prinzip vorgegangen sind, ich nehme ein Ziel in ein Gesetz rein und dann lege ich die Füße hoch und guck mal, ob ich es erreiche. Nehmen Sie darüber hinaus zur Kenntnis, dass die rückwirkende Beobachtung, ob die Ziele erreicht wurden, noch kein ausreichender Mechanismus sind, in einer sich ja nicht immer in einer Corona-Pandemie befindlichen Welt auch etwas für die Zukunft zu tun und dass das eine Verbesserung des damals von Ihnen verabschiedeten Gesetzes ist? Und sind Sie viertens mit mir der Auffassung, dass Klimaschutz am Ende sich auch darüber beweist, dass auf europäischer Ebene ein Green Deal fortgesetzt und nicht, wie von Ihnen angestrebt, rückabgewickelt wird? Das wären meine vier Fragen an Sie.
Herr Kollege Banaccia, erstens, ganz klar, was Sie beschließen, ist eine Verschlechterung, keine Verbesserung. Das haben Ihnen auch alle Sachverständigen in den Anhörungen und in der Öffentlichkeit gesagt, es ist eine Verschlechterung. Zweitens, müssen Sie bei den Tatsachen bleiben. Das Klimaschutzgesetz wird nicht gemacht unter dem Druck des Bundesverfassungsgerichts, sondern es wird in einer Situation gemacht im Jahr 2019, wo, ja, wir nach langem Ringen, auch in meiner Partei, und es hat niemand behauptet, dass wir Vorkämpfer für das Klimaschutzgesetz waren als Union. Hat niemand behauptet. Auch wir brauchten die Situation des Jahres 2019. Wir haben als Umweltpolitiker unterschiedlicher Parteien uns lange für so ein Gesetz eingesetzt und ist möglich geworden in der Situation 2019. Warum? Weil sich eine Klimalücke aufgetan hatte und wir keine gute Erklärung hatten, wie wir die schnell mit Maßnahmen schließen können. Und dann haben wir gesagt, wir müssen zwei Dinge machen. Zusätzliche Maßnahmen, CO2-Bepreisung, Frau Dröge ist auf den Weg gebracht worden, Gebäudesanierung, andere Dinge, Maßnahmen. Aber wir haben gesagt, wir brauchen einen Mechanismus, damit sowas nicht mehr passiert. Und deshalb brauchen wir ein Klimaschutzgesetz und haben dann unter diesem Eindruck diesen wichtigen Schritt gemacht, den Sie jetzt zurückdrehen wollen. Und dann kam das Bundesverfassungsgericht, hat sich's angeschaut und da lohnt sich der genaue Blick. Die haben gesagt, dieser Mechanismus bis 2030, der ist gut so. Wir brauchen aber für die Zeit danach noch mehr Verbindlichkeit mit Jahreszielen auf dem Weg zur Klimaneutralität 2045, die man dann über Bundesverfassungsgericht hinausgehend festgeschrieben hat. Aber das bis 2030, dieser Mechanismus, der bringt die Verbindlichkeit, die notwendig ist, um Freiheitsrechte künftiger Generationen zu schützen. Und genau das schaffen Sie jetzt ab. Und das ist unsere Kritik.
Dann hat jetzt das Wort Wolfgang Kubicki.
Liebe Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege Jung, zunächst einmal bekommen Sie jetzt ja mehr Redezeit, was ich gut finde. Zum anderen gehe ich davon aus, dass Sie für die gesamte CDU-CSU-Fraktion sprechen, bei dem, was Sie jetzt gerade sagen. Da, natürlich. Das war nicht meine Frage.
War nur eine einleitende Feststellung.
Ich habe zwei Fragen oder eine Frage, die mit zwei Komponenten verbunden ist, weil die schwierig ist, aber der ich sicher bin, dass Sie mit Ihrer Kompetenz in der Lage sind, sie zu beantworten. Wenn wir jetzt beschließen, dass wir den Windenergieausbau verdreifachen wollen, bedeutet das dreimal so viel Schwerlastverkehr für die Windenergieanlagen, die wir errichten müssen, als gegenwärtig. Wem werden die zusätzlichen CO2-Emissionen zugerechnet? Dem Verkehrssektor oder dem Energiesektor? Erste Frage. Zweite Frage, wenn wir bei der Gebäudesanierung jetzt dämmen, dann bedeutet das, dass Dämmstoffe hergestellt werden müssen mit einem exorbitant hohen CO2-Ausstoß. Wem werden diese zusätzlichen CO2-Emissionen zugerechnet, der Wirtschaft oder dem Gebäudesektor? Und wenn dann mit der Sanierung oder der Dämmung Energie eingespart wird, wem werden die CO2-Einsparungen zugerechnet, dem Gebäudesektor oder dem Energiesektor? Wenn Sie das sinnvoll beantworten können, dann können Sie mir auch erklären, warum die Sektorziele so verbindlich sind für Sie.
Herr Gubicki, ich sage es noch mal. Wir halten die Betrachtungsweise, dass man ausgeht von Sektoren für richtig. Und Sie behaupten ja in Ihren Hintergrundpapieren, dabei würde man auch bleiben. Das heißt, Sie sprechen jetzt gegen Ihre eigene Position, wenn Sie sagen, wir wollen gar keine Sektorenziele mehr aufschreiben. Da mag es Abgrenzungsprobleme geben. Sie haben jetzt zwei Fragen angesprochen, aber im Grunde genommen ist klar, wird von den Experten errechnet, was fällt welchem Sektor zu. Und wenn auf der Straße etwas transportiert wird, dann ist es der Verkehrsbereich. Da mag es Abgrenzungsfragen geben, das ist aber nicht die Kernfrage. Die Kernfrage ist, ob man ausgeht von einer solchen Verbindlichkeit und wenn es dort nicht erreicht wird, offen dafür ist, was wir immer waren, dass dann in einem anderen Bereich, wie manche Sektoren angesprochen, mehr getan werden kann. Und insoweit nochmal, das jetzige Gesetz bringt Flexibilität, aber Sie wollen die Verbindlichkeit abschaffen. Und ich sage Ihnen ja mal, was Sie machen wollen. Sie sagen, es ist alles super, im letzten Jahr haben wir das Klimaziel erreicht. Aber Kollege Kubicki, Sie haben das Klimaziel im letzten Jahr erreicht, obwohl Sie beim Verkehr es nicht erreicht haben und wohl auch beim Bau, aus zwei Gründen, milder Winter, schlechte Wirtschaft. Das heißt, wenn Sie sagen, ist doch prima, so machen wir weiter, dann ist doch Ihr Ziel, dass die Wirtschaft schlecht bleibt, damit es keine Nachfrage gibt und kein CO2 ausgestoßen wird. Und das kann doch nicht die Wirtschaftspolitik der FDP sein. Wir wollen doch, Kollege Dürr, Herr Kubicki, wir wollen doch Klimaschutz auch dann erreichen, wenn unsere Wirtschaft wieder brummt. Deshalb führen wir doch die Debatten. Und wir haben gerade wahrgenommen, wir sind uns dabei ganz vielem einig. Sie können es nur in der Koalition nicht durchsetzen. Und deshalb, wir setzen auf pragmatischen Klimaschutz, wir setzen auf effizient, aber eben auch auf Verbindlichkeit. Und was Sie machen, Sie entreißen dem Klimaschutzgesetz das Herzstück. Und das ist die Kritik, das ist der Kernstück unserer Kritik. Und jetzt kommen wir zum Verkehrsbereich. Nochmal, es haben nie Fahrverbote gedroht. Das ist ein Popanz, den Sie aufgebaut haben, um Druck auszuüben. Aber Herr Minister Wissing, was Sie schon hätten machen müssen nach dem Gesetz, wäre sofort Maßnahmen vorlegen. Nicht welche, die über Nacht greifen, aber die etwas bringen. Und da ist Kreativität geboten. Sie hätten was tun können, Herr Dürr, für Biokraftstoffe. Sie hätten was tun können für Ladeinfrastruktur von Elektromobilität. Sie hätten was tun können für klimafreundliche Lkw. Sie hätten was tun können für klimafreundliche Schifffahrt. Das heißt doch, Ihre Entscheidung, was Sie machen. Dass Sie was machen müssen, ist gesetzliche Pflicht. Aber was Sie es machen, das können Sie selber in Ihrer Koalition beraten. Was machen Sie stattdessen? In einer Nacht- und Nebelaktion wird die Umweltprämie beim Elektroauto abgeschafft. Sie kürzen die Batterieforschung um 75% und setzen den Rotstift bei der Bahn an. Keine Stärkung der Schiene, Schwächung der Schiene. Es geht bei Ihnen in die falsche Richtung. Und letzte Bemerkung. Ja, wir sind der Auffassung, dass die Ziele technologieoffen erreicht werden müssen. Und da haben wir in der Tat eine Diskrepanz mit Ihnen bei den Grünen, so wie Sie es beschrieben haben. Es ist doch gerade beschrieben worden, dass diese Koalition gewesen wäre, die das Verbrennerverbot in Europa durchgesetzt hat. Hat doch Ihre Kollegin von den Grünen gerade gesagt. Wir setzen auf Technologieoffenheit. Ob es bei der Heizung ist, aus dem Autofahren ist, am Ende kommt es darauf an, was an CO2 hier ausgestoßen wird. Und dafür müssen Sie die richtigen Maßnahmen auf den Weg bringen. Aber was tun Sie? Sie haben den falschen Ansatz gewählt beim Heizungsgesetz. Sie verspielen Vertrauen, weil Sie ein Klimageld versprechen und das Geld anders umsetzen. Und heute verspielen Sie Ihre Glaubwürdigkeit beim Klimaschutz durch diesen Rückschritt beim Klimaschutz durch die Entkernung des Klimaschutzgesetzes. Stimmen Sie dagegen. Herzlichen Dank.
Der nächste Redner ist Dr. Matthias Mirsch für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, da ist die junge Aktivistin, die sagt, Herr Mirsch, Sie machen nicht ausreichend für Klimaschutz. Da ist die Frau, die nach einer Veranstaltung zum Heizungsgesetz sagt, Herr Mirsch, wie schaffe ich das, eine moderne Heizungsanlage mir eigentlich zu leisten und zu installieren? Und da ist der junge Bürgermeister aus meinem Wahlkreis, der sagt, Matthias, ich versuche hier gerade Windkraft aufzubauen, aber es ist richtig hart, gegen die sich bildenden Initiativen zu kämpfen. Warum sage ich das am Anfang dieser Rede zum Klimaschutzgesetz? Ich habe die große Ehre gehabt, in der Großen Koalition mit einigen von CDU, CSU, aber auch gegen einige von CDU, CSU das Klimaschutzgesetz für die SPD durchgesetzt zu haben. Und ich habe in den letzten Wochen, ich glaube, wie kein anderes Gesetz, mit den Freundinnen und Freunden der FDP und den Grünen an der Weiterentwicklung gearbeitet. Meine feste Überzeugung ist, wir können leidenschaftlich über CO2-Tonnen streiten. Wir können leidenschaftlich über Ziele streiten. Aber das Entscheidende ist die Frage, wie wir diese Ziele erreichen und mit welchen Maßnahmen wir sie erreichen. Und da muss ich Ihnen leider widersprechen, Herr Kollege Jung. Kein Gramm CO2 darf mehr ausgestoßen werden nach dem weiterentwickelten Klimaschutzgesetz als im vorliegenden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wir stellen fest, dass gerade in den Bereichen, wo jede und jeder unmittelbar spürt, was Klimaschutz bedeutet, und das ist der Gebäudebereich und der Verkehrsbereich,
dass manchmal Programme länger brauchen. Das haben wir im Heizungsgesetz gesehen, wo wir gesagt haben, wir reißen eben nicht funktionierende Heizungen raus, sondern wir machen eine kommunale Wärmeplanung, wir machen ein Förderprogramm und Bürgerinnen und Bürger können sich darauf einstellen. Und deswegen brauchen wir die Flexibilität der Sektoren untereinander, die wir jetzt herstellen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber, und das habe ich hier in der ersten Lesung gesagt, wir waren nicht zufrieden damit, dass bestimmte Sektoren nicht das erfüllen, was auch nach wie vor in der novellierten Fassung ihnen aufgegeben ist. Und deswegen bin ich froh, Katharina Dröge, man kann ja jetzt die einzelnen Anteile an der Novelle betonen, ich bin froh, dass es uns gelungen ist, das, was die Europäische Union beschlossen hat, hier in das nationale Klimaschutzgesetz zu transformieren. Nämlich das sogenannte Effort Sharing, was vorsieht, dass vor allen Dingen die Bereiche Verkehr und Gebäude auch jährliche Minderungsziele erreichen müssen. Machen Sie das nicht, droht, dass die Kommission die Bundesregierung verpflichtet, nachsteuern zu müssen. Dieser Mechanismus ist jetzt hier implementiert worden, dadurch, dass wir den Expertenrat damit beauftragen, uns genau die Daten aufzubereiten, die für die Erhaltung dieser Ziele erreichbar sind. Damit schaffen wir mehr Verbindlichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir dieses nicht schaffen, dann drohen hohe Strafzahlungen, sodass die gesamte Bundesregierung und Andreas Jung, das ist das Entscheidende, hier ist die gesamte Bundesregierung in der Verpflichtung und nicht einzelne Ressorts, das ist entscheidend und das werden wir überprüfen und diesen Mechanismus etablieren wir, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt komme ich zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Die Maßnahmen sind so entscheidend. Und jetzt, lieber Andreas Jung, da müssen wir dann schon sagen, was heißt das denn konkret? Wir schaffen im Moment im Energiesektor richtig Luft, weil wir so viele Erneuerbare augenblicklich an den Start bringen, wie wir es in der Großen Koalition dank bzw. leider aufgrund Ihrer Intervention nicht geschafft haben. Aber der Ausbau der Erneuerbaren ist der Schlüssel für jeden anderen Sektor, die Klimaziele zu erreichen. Das ist entscheidend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was bieten Sie dann an? Jetzt aktuell. Sie machen wieder eine Debatte, Sie fabulieren über Laufzeitverlängerung und die Atomkraft. Sie haben bei der Laufzeitverlängerung 2011, 2012 gesehen, wie die Erneuerbaren in den Keller gegangen sind. Das ist Realität. Sie sind nicht Klimaschützer. Sie handeln gegen die erneuerbaren Energien, wenn es um konkrete Dinge geht. Das Zweite, wir haben in dieser Ampelkoalition das erste Mal den Gebäudebereich richtig angefasst. Und wir haben bei den Debatten um das Heizungsgesetz gesehen, wie toxisch auch gesellschaftspolitische Debatten laufen und wie populistisch bestimmte Dinge aufgegriffen werden. Sie sagen bis heute, wir brauchen das Heizungsgesetz nicht. Wir brauchen die kommunale Wärmeplanung nicht. Sie setzen darauf, dass es einen Emissionshandel gibt. Sie wollen den Preis so teuer machen, dass Leute sich Heizen nicht mehr leisten können. Das ist unsozial, das ist nicht unser Weg, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann stellen Sie sich hier hin und sagen, der Verkehrssektor muss mehr liefern. Und Katharina Dröge hat eben darauf hingewiesen. Wo sind eigentlich, die anderen sitzen ja hier immer nicht bei diesen Debatten, aber die Klimaschutzbewegten, davon erwarte ich wirklich, es gibt nicht viele bei Ihnen in der CDU, CSU, aber die, die jetzt hier sitzen, die spreche ich jetzt direkt an. Wo ist Ihr Widerspruch, wenn jetzt wirklich die CDU, CSU versucht, das Verbrenner aus auf europäischer Ebene aufzuheben? Das ist eine Katastrophe, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dazu müssten Sie sich äußern. Sie sind sogar beim Parteitag der EVP mit diesem Antrag gescheitert. Gott sei Dank sind andere konservative Parteien in Europa in der Lage, diesen Vorstoß abzuwehren. Das hätten Sie verhindern müssen, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, CSU. Und das sind die drei Beispiele, die ich gebracht habe, weil das Entscheidende ist, dass die Sektoren, die wir in diesem Klimaschutzgesetz aufstellen, die auch nicht weg sind, dass wir auch einen Nachsteuerungsmechanismus, der nach wie vor vorhanden ist, dass wir die 2030-Ziele sehr wohl genauso bestätigt lassen, wie wir es im ursprünglichen Klimaschutzgesetz drin haben, dass wir genau diese Ziele erreichen. Und dann machen wir mal eine Rechnung. Sie streiten für ein altes Gesetz mit Maßnahmen, die alles schaffen, aber niemals die Einhaltung der Klimaziele. Insofern ist diese Reform richtig und die Maßnahmen, die wir als Ampel machen, genau das Richtige, um beides miteinander zu vereinigen. Das ist praktischer Klimaschutz und so geht Zukunft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Das Wort erhält Carsten Hilse für die AfD-Fraktion.
Irgendwas funktioniert hier nicht? Jetzt, okay. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Landsleute und natürlich werte Leugner des natürlichen Klimawandels. Die Voraussetzungen zur Verabschiedung eines Gesetzes sollen sein, dass es eine Notwendigkeit für dieses Gesetz gibt und dass dieses Gesetz seine gewünschte Wirkung entfalten kann. Beide Voraussetzungen sind nicht erfüllt. Allerdings belügen die politischen Verantwortlichen, also Sie und Sie, sekundiert von den Leitmedien und allerlei demokratiefeindlichen NGOs, das Volk, also diejenigen, die Sie hier ins Hohe Haus gewählt haben. Tagtäglich wird Ihnen eingehämmert, dass die Menschen angeblich mit ihrer Lebensweise eine Klimakatastrophe verursachen und jetzt gefälligst dafür bezahlen sollen. Wenn Sie dann brav den modernen Ablass bezahlen, könnten die Politiker das Weltklima retten. Was für eine dumme und dreiste Lüge. Nimmt man das vorgelegte Gesetz wörtlich, dann unterstellt die Bundesregierung und stimmt die Bevölkerung darauf ein, dass Deutschland einen ganz entscheidenden Anteil an der Vermeidung einer Klimakatastrophe leisten könne. Sie behauptet, Zitat, seit dem Inkrafttreten des Bundesklimaschutzgesetzes im Jahre 2019 haben sich die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels erheblich verschärft, Zitat Ende, und sie zitiert dazu den selbsternannten Weltklimarat, der behauptet, Zitat, inzwischen eine Überschreitung der Temperaturgrenze des Übereinkommens von Paris von nicht mehr als 1,5 Grad Celsius für wahrscheinlich und eine Begrenzung auf unter 2 Grad Celsius für nur noch schwer erreichbar sei. Zitat Ende. Die Frage, die sich jeder ernstzunehmende Naturwissenschaftler stellt und die ich hier im Bundestag auch schon öfter gestellt habe, von welchem konkreten Temperaturwert sollen die 1,5 oder die 2 Grad nicht überschritten werden? Dazu gibt es keine Aussage im Klimaübereinkommen und von den Hysterikern und Apokalyptikern bekommt man natürlich auch keine Aussage. Und natürlich ist die Aussage, die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels hätten sich erheblich verschärft, wie üblich nichts anderes als Panikmache und Hysterie, die von vielen Menschen nur noch als Phrasendrescherei abgetan wird. Nichts hat sich verschärft, weder eine katastrophale Klimaerwärmung noch die Zahl und Stärke von Extremwettern. Jedenfalls dann, wenn man klimarelevante Zeitmaßstäbe verwendet. Weder hat sich die Zahl der Stürme, Hurricanes und so weiter noch ihre Stärke erhöht, noch die Dürren, wie der Drought-Index es beweist, noch sonst irgendwas. Dazu kommt natürlich, dass es nach wie vor keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis gibt, dass die menschengemachten CO2-Emissionen das Klima maßgeblich beeinflussen. Keinen einzigen Beweis. Tausende Wissenschaftler weltweit lehnen diese unbewiesene Hypothese ab, was allerdings tausendfach bewiesen ist, dass es auf der Erde schon mehrere Grad wärmer war und sie trotzdem überlebte, dass der CO2-Gehalt in der Geschichte schon einmal 15 Mal höher war als heute und die Erde trotzdem nicht verbrannte. Während 70% der Erdgeschichte gab es überhaupt kein Eis, weder an den Polen noch in den Hochgebirgen. 70% der Erdgeschichte kein Eis auf der Erde. Alles, was die Klimahysteriker haben, sind Modelle, die weder die Zukunft noch die bereits bekannte Vergangenheit korrekt darstellen können. Und was die Hysteriker noch haben, sind natürlich die Leitmedien, die trotz des Menschen fühlen und am Thermometer ablesen können, dass es kalt, teilweise sehr kalt ist, vom heißesten April seit 125.000 Jahren faseln. Die Menschen sollen so wie beim Selbstbestimmungsgesetz dazu erzogen werden, dass ihre eigenen Wahrnehmungen keinerlei Rolle mehr spielen. Markus und Georg sind augenscheinlich Männer. Nein, sie sind Frauen, weil wir es euch sagen. Es ist kalt und das Thermometer zeigt das dann auch. Nein, es ist warm, weil wir es euch sagen. Diese Art Gehirnwäsche stößt auf berechtigten Widerstand bei immer mehr Menschen, die ihre Angst und Panikmache nicht mehr glauben. Selbst die anscheinend klimabewegte Jugend nimmt sie nicht mehr ernst. So steht der Klimawandel in der jüngsten Umfrage von Jugend in Deutschland inzwischen auf Platz 5 der Sorgen, die Jugend hat, die wichtigste Inflation. Die jungen Leute haben immer mehr die Nase voll von schlecht gebildeten und heuchelnden Politikern. Deswegen würden laut der neuesten Umfrage 22% der 14- bis 29-Jährigen die Nummer 1 wählen. Und wer ist das? Genau, die Alternative für Deutschland. Und warum? Weil die AfD für Freiheit steht. Jeder Bürger soll frei entscheiden können, welche Energiequellen er nutzt für den Strom, welches Transportmittel er nutzt, wie er wohnt, womit er heizt und was er isst. Wir sind die einzige Partei im Deutschen Bundestag, für die die Freiheit der Bürger oberste Priorität hat. Sie dagegen wollen die Menschen erziehen, natürlich mit deren eigenen Geld, dem Geld der Steuerzahler. Und je weniger Zustimmung sie haben, umso gnadenloser plündern sie sie aus. Sie nennen das lenkungswirklich. Stellen Sie doch eine Zwischenfrage und labern nicht drum rum, okay? So stellte Herr Pahle vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung bei der Anhörung am 9.11.2023 klar, dass beispielsweise Hausbesitzer nur dann in Wärmepumpen investieren, Zitat, wenn sie glauben, dass die CO2-Preise in der Zukunft tatsächlich stark ansteigen werden und sich die Anschaffung damit wirtschaftlich lohnt. Sie machen also genau das, was Herr Edenhofer vom gleichen Institut schon 2007 beschrieb, den rentablen Technologien Klötze ans Bein binden, neuen grünen Technologien uneinholbare Vorteile verschaffen. Zitat Ende. 2010 gab er übrigens unumwunden zu, Zitat, wir verteilen durch die Klimapolitik de facto das Weltvermögen. Man muss sich von der Illusion freimachen, dass internationale Klimapolitik Umweltpolitik ist. Zitat Ende. Es geht den grünen Kommunisten und allen, die ihnen hinterherhecheln, also keineswegs um die Rettung der Umwelt oder der Erde. Es geht um Profitinteressen der Auftraggeber. Es geht darum, die Bürger auszuplündern bis hin zur Armut, sie zu enteignen, die deutsche Wirtschaft auszuradieren, um sie ein für alle Male als Konkurrenten auf dem Weltmarkt loszuwerden. Um dieses Ziel zu erreichen, bedient man sich eines Wirtschaftsministers, der die Wirtschaft zerstört, einer Außenministerin, die mit ihrer Bräsigkeit Deutschland international isoliert, eines vergesslichen Kanzlers und der linksextremen Sturmtruppen auf der Straße und in den Schreibstuben der Medien, um die einzige Kraft, die diesen Niedergang noch aufhalten könnte, die AfD, zu vernichten. Allerdings haben viele Bürger ihre Lügen erdacht und aufgeschrieben von Korruptiv- und Volksverhetzer und den Leitmedien ein für allemal satt. Sie sehen in der Alternative für Deutschland die einzige Alternative. Und das ist sie auch. Und im Übrigen bin ich der Meinung, wer grün, rot, gelb, schwarz wählt, wählt den Krieg. Vielen Dank.
Bevor ich das Wort weitergebe, möchte ich schon diese Bemerkung machen, dass wir hier niemandem unterstellen sollten, dass er Krieg möchte. Das sollte noch ein Mindestmaß an Respekt untereinander sein. Ich gebe das Wort an Christian Dürr für die FDP-Fraktion.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, Herr Kollege Jung, wir müssen uns noch einmal klar machen, was wir heute tun. Diese Bundesregierung bekennt sich nicht nur zu den Klimaschutzzielen, sondern sie sorgt dafür, dass sie endlich eingehalten werden. Wir steigen endlich ein nach Jahren der Planwirtschaft durch Ihre Partei in marktwirtschaftlichen Klimaschutz, der funktioniert. Dieses Land hält sich an kleine Klimaziele, meine Damen und Herren, und zwar ohne die Planwirtschaft von CDU und CSU, um das in aller Deutlichkeit zu sagen. Das alte Klimaschutzgesetz, da sollte bis ins Detail, Matthias Mirtz hat es gerade gesagt, bis ins Detail alles aufgeschrieben und nachgewiesen werden. Am Ende haben Sie die Klimaschutzziele gerissen. Man muss sich das einmal klar machen, worüber Sie heute abstimmen, Herr Kollege Jung. Sie werden heute gegen diese Gesetzesnovelle abstimmen. Man muss sich das klar machen. Deutschland hat im Jahr 2023 seine Klimaschutzziele erreicht. Und durch Ihr Abstimmungsverhalten nehmen Sie sehenden Auges in Kauf, dass es in Deutschland, wie der Verkehrsminister zu Recht gesagt hat, zu Fahrverboten kommen können. Das ist die Wirtschaftspartei CDU und CSU im Jahr 2024, liebe Kolleginnen und Kollegen. So stehen Sie da. Liebe Union, Sie sind allen Ernstens dazu bereit, obgleich, Katharina Dröger hat es gesagt, Matthias Miersch hat es gesagt, obgleich es nichts an den Klimazielen ändern würde, Sie sind allen Ernstes dazu bereit, drastische Maßnahmen für Deutschland zuzulassen, die Sie in Ihrer Regierungsverantwortung vorbereitet hatten. Dem Klima und ich glaube, Herr Jung, das muss man begreifen, wenn man Klimaschutzpolitik macht. Dem Klima ist es vollkommen egal, ob die CO2-Emissionen aus dem Energiesektor, aus dem Industriesektor oder aus dem Verkehrssektor kommen, meine Damen und Herren. Wir halten die Klimaschutzziele an. Das ist der Auftrag dieser Bundesregierung. Und dabei lassen wir endlich der Marktwirtschaft zum Durchbruch verhelfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute ist deshalb nicht nur ein guter Tag für die Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland, sondern eben auch für unseren Klimaschutz. Und ich fand es schon sehr bemerkenswert, was wir die letzten 72 Stunden von Seiten der CDU und CSU erlebt haben an der Stelle. Man kann ja in der Sache unterschiedlicher Auffassung sein. Aber dann juristisch nach Karlsruhe zu gehen mit einem Eilantrag, das ist ja offensichtlich der Antrag des Kollegen Heilmann, breit in der CDU-CSU-Fraktion getragen, mit einem Eilantrag nach Karlsruhe zu gehen und sich als Kronzeugen der Begründung für den Eilantrag die Lobbygruppe Deutsche Umwelthilfe zur Seite zu stellen. Liebe Kollegen, ich bin fast froh, dass kein Redner der CDU sich heute hier am Pult festklebt. Was ist das denn, bitte schön? Sie sind der parlamentarische Arm der Umwelthilfe, dieses Lobbyvereins. Das ist die Union geworden. Meine Damen und Herren, nein. Das Bekenntnis zu den Klimazielen ist nicht nur ein politisches. Das setzen wir in die Tat um. Sie machen sich zum Anwalt eines Abmahnvereins. Das, was wir tun, ist, die Klimaschutzziele in der Realität umzusetzen, beispielsweise durch Technologieoffenheit, ob im Gebäudesektor oder im Verkehrssektor. Katharina Dröge sprach vollkommen zu Recht vom fossilen Teil des Verbrennungsmotors. Diese Koalition setzt sich in Brüssel dazu ein, dass der Verbrennungsmotor in Zukunft eben auch noch besteht. Wir kämpfen täglich gegen Ursula von der Leyen und ihre Partei bei dem Thema und für die Autofahrerinnen und Autofahrer in Deutschland, Herr Kollege Jung. Das ist die Wahrheit. Das macht diese Koalition. Und ich will das zum Schluss sagen, weil Herr Jung ja angemahnt hat, was tut denn diese Bundesregierung ganz konkret für den Klimaschutz im Verkehrssektor? Ganz konkret. Ich habe von Technologieoffenheit gesprochen. Matthias Miersch und Katharina Dröge von Flexibilität vollkommen zu Recht. Was machen wir konkret? Diese Koalition hat beschlossen, dass das absurde Verbot der alten Bundesregierung, die Sie geführt haben, dass das absurde Verbot von synthetischen Kraftstoffen in Deutschland abgeschafft wird. Ich werde heute Nachmittag den besten Termin des Tages haben. Ich werde an einer Berliner Tankstelle heute den ersten klimaneutralen Dieselkraftstoff tanken, meine Damen und Herren. Das ist gelebter Klimaschutz, anders als Sie dazu jemals in der Lage waren. Ich danke Ihnen.
Also wach sind Sie jedenfalls alle. Das kann man hier bestätigen. Und jetzt erhält das Wort Dr. Thomas Gebhardt für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Dürr, ich muss Ihnen das schon sagen, es ist bemerkenswert, wie Sie hier in einer öffentlichen Debatte Fakten einfach verdrehen. Und im Übrigen sage ich Ihnen, wer schreit, hat Unrecht, ein altes Sprichwort, das sollten Sie sich einmal beherzigen. Meine Damen und Herren, Fakt ist, wir haben hier im Deutschen Bundestag in der letzten Wahlperiode ein historisches Klimaschutzgesetz beschlossen, ein Gesetz, das für Verlässlichkeit, für Planungssicherheit gesorgt hat, für Verbindlichkeit. Es war ein Meilenstein im Klimaschutz, übrigens international stark beachtet und hat für unglaublich viel Anerkennung gesorgt. Und dann 2021, die Ampel hat übernommen und seitdem halten Sie sich nicht an das Klimaschutzgesetz. Sie verstoßen gegen das Klimaschutzgesetz, das wissen Sie. Sie hätten schon längst Klimaschutz-Sofortprogramme beschließen müssen. Das ist eine gesetzliche Pflicht. Inzwischen wurden Sie deswegen auch verklagt, und das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg kam zu dem Ergebnis, die Bundesregierung muss diese Sofortmaßnahmen beschließen. Und meine Damen und Herren, das ist an sich schlimm genug. Aber noch viel schlimmer finde ich, was Sie jetzt tun. Anstatt sich an geltendes Recht zu halten, so wie man es ja von jedem Bürger erwarten muss, dass er sich an geltende Gesetze, an geltendes Recht hält, statt sich an geltendes Recht zu halten, ändern Sie jetzt einfach das Gesetz. Sie weichen sich jetzt auf und stellen sich selbst einen Freibrief aus. Meine Damen und Herren, ich finde, das ist ein absolutes Unding und ein verheerendes Signal auch an die Menschen im Land.
Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Wolfgang Kubicki?
Nein. Meine Damen und Herren, was ist denn der Kern Ihrer Gesetzesänderung? Was ist denn der Kern Ihrer Gesetzesänderung? Er besteht darin, dass Sie jetzt den Klimaschutz und die notwendigen Maßnahmen für den Klimaschutz einfach verschieben in die nächste Wahlperiode. Nach dem jetzigen Klimaschutzgesetz hätten Sie Maßnahmen ergreifen müssen, schon 2022, dann 2023 und jetzt in 2024 Maßnahmen, die dazu führen, dass eben nicht mehr CO2 ausgestoßen wird als zulässig. Nach dem neuen Klimaschutz entfällt diese Pflicht. Sie greift dann zum ersten Mal im Jahr 2026. Das heißt, die nächste Bundesregierung soll es richten. Und meine Damen und Herren, es ist doch völlig klar, je länger wir warten, desto größer der Handlungsbedarf. Ich kann es eigentlich nicht fassen. Wir haben eine Ampelregierung. Die Grünen sind Teil dieser Ampelregierung. Dass Sie so etwas heute mitbeschließen, ich kann nur sagen, Reden und Handeln fallen hier meilenweit auseinander. Und jetzt kommt noch ein gravierender Punkt hinzu. Das heutige Klimaschutzgesetz stellt sicher, dass auch die europäischen Vorgaben eingehalten werden. Das neue Klimaschutzgesetz stellt nicht mehr sicher, dass diese Vorgaben eingehalten werden. Es droht, und das haben Sie ja selbst gesagt, Herr Mirsch, dass Deutschland in den nächsten Jahren Milliardenzahlungen leisten muss an andere Mitgliedsländer der Europäischen Union für den Ankauf von Emissionsrechten. Wir haben es diese Woche im Ausschuss besprochen, und es gibt überhaupt keinen Zweifel. Sie riskieren, dass Deutschland bis 2030 für die Lücke von 126 Millionen Tonnen CO2 Rechte zukaufen muss. Ich finde, eine verantwortungsvolle Politik darf doch so etwas nicht in Kauf nehmen. Unterm Strich kann man sagen, Sie verschieben nicht nur den Klimaschutz in die nächste Wahlperiode, sondern Sie bürden unserem Land und den nächsten Regierungen zudem auf, dass sie Milliardenzahlungen leisten muss für den Ankauf von Emissionsrechten, und finanzielle Vorsorge haben sie dafür keine getroffen. Vor kurzem hat Minister Habeck gesagt, als er die Abschätzung der künftigen Emissionen vorgestellt hat, wir seien auf Kurs. Und jetzt müsse man nur noch Kurs halten. Aber meine Damen und Herren, was heißt Kurs halten? Kurs halten heißt, wir riskieren heute mit diesem Beschluss, dass wir in den nächsten Jahren Milliarden Euros bezahlen müssen an andere Mitgliedsländer der Europäischen Union für Emissionsrechte. Ich finde, das ist schlicht und ergreifend verheerend.
Herr Abgeordneter, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Ingrid Nestle?
Ja. Oh.
Herr Kollege Gebhardt, Sie haben uns eine gigantische Klimaschutzlücke überlassen. Wir haben diese Klimaschutzlücke geschlossen und erreichen die 2030er Klimaschutzziele. Wer hat den Klimaschutz in die nächste Legislatur geschoben? Sie oder wir?
Frau Nestle, Frau Kollegin Nestle, wir sind uns vermutlich einig, dass jede Regierung in ihrer jeweiligen Regierungszeit ihre Hausaufgaben machen muss. Und jetzt schauen wir uns doch schlicht und ergreifend einmal die Fakten an. Es gab ein Klimaschutzziel für den Zeitraum 1990 bis 2020, nämlich -40% der CO2-Emissionen in Deutschland. Und jetzt schauen wir uns an, was erreicht wurde. Eine ziemliche Punktlandung. Wir haben es geschafft, in Deutschland die CO2-Emissionen um 40% zu reduzieren bis 2020. Die Vorgängerregierung hat ihre Ziele erreicht. Und natürlich gibt es jetzt für den Zeitraum bis 2030 neue Ziele. Aber das ist eben Aufgabe der jeweiligen Regierungen, zwischen 2020 und 2030 durch ihre Maßnahmen diese Ziele zu erreichen. Aber da können Sie doch nicht immer sagen, Sie hätten das geerbt. Das ist doch den Leuten ein X für ein U vorgemacht. Das ist völlig unseriös, eine solche Argumentation. Und jetzt muss ich zum Schluss noch mal zwei Sätze zur FDP sagen. Ich finde es ja interessant, wie Sie begründen, weshalb jetzt diese Änderung des Klimaschutzgesetzes erforderlich sei. Sie sagen, Sie hätten damit drohende Fahrverbote in Deutschland abgewendet. Sie haben immer wieder in den letzten Tagen gesagt, Sie wenden drohende Fahrverbote ab. Meine Damen und Herren, kein Mensch, ich kenne keinen Mensch in diesem Haus, der in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren ernsthaft Fahrverbote gefordert hätte. Ich kenne keinen Mensch. Sie haben der Bevölkerung einen Schrecken eingejagt mit einem Szenario, das in Wirklichkeit gar nicht bestand. Es hat es nicht gegeben. Ich finde, seriöses Regierungshandeln sieht anders aus. Und das eigentliche Schreckensszenario ist, und das ist ziemlich real, und das nehmen Sie jetzt in Kauf, das sind nämlich Milliardenzahlungen Deutschlands an andere Mitgliedsländer der Europäischen Union.
Die Redezeit ist zu Ende und ich habe auch keine Meldung gesehen. Von daher muss ich das jetzt leider an der Stelle abbinden.
Dann bedanke ich mich und ich appelliere an Sie alle, lehnen Sie dieses Gesetz ab. Vielen Dank.
Für eine Kurzintervention erteile ich das Wort dem Kollegen Wolfgang Kubicki.
Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Kollege Gebhardt, ich verstehe, warum Sie meine Zwischenfrage nicht zugelassen haben. Und deshalb muss ich jetzt die Kurzintervention wählen. Sie haben eine demokratietheoretisch äußerst interessante Aussage gemacht, nämlich den Vorwurf, diese Regierung und diese Koalition halte sich nicht an das bestehende Klimaschutzgesetz. In der Tat, deshalb ändern wir das und deshalb sind wir Gesetzgeber. Herzlichen Glückwunsch. Also darf ich Ihre Aussage so verstehen, dass Sie das für unlauter halten, dass für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Union in der nächsten Legislaturperiode regieren sollte, Sie sich an dann bestehende Gesetze halten und nichts mehr ändern wollen? Ihre Programme lauten doch, was Sie alles zurücknehmen wollen, was Sie alles ändern wollen. Und wieso glauben Sie, dass Sie das vorwerfen können? Wieso glauben Sie, dass Sie das dürfen, aber wir hier nicht? Das ist die spannende Frage.
Bitte schön, Herr Gebhardt.
Herr Kollege Kubicki, das ist doch überhaupt nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Sie, seit Sie regieren, verstoßen Sie gegen geltendes Recht. Sie verstoßen gegen geltendes Recht, weil Sie hätten in 2022, in 2023 und in 2024 jeweils ein Klimaschutz-Sofortprogramm nach § 8 des geltenden Klimaschutzgesetzes beschließen müssen, das dazu führt, dass die Ziele wieder erreicht werden. Sie haben es nicht gemacht und Sie haben sich jetzt Zeit erkauft und Sie haben gesagt, wir machen es nicht, wir werden ja das Gesetz in Zukunft ändern. Aber wie wollen Sie denn den Bürgern erklären, Sie müssen sich nicht an geltendes Recht halten, weil das Recht soll ja vielleicht demnächst geändert werden? Das ist doch keine seriöse Argumentation und es ist vor allem keine seriöse Regierungspolitik.
Wir fahren fort in der Debatte und das Wort erhält Dr. Julia Verlinden für Bündnis 90 Die Grünen.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Klimakrise, die gerät leicht aus dem Blick. Aber wir wissen, die Klimakrise ist hier und sie ist jetzt und sie besorgt viele Menschen zu Recht. Und deswegen möchte ich mich bedanken bei denjenigen, die uns als Gesellschaft und uns in der Politik hartnäckig die Gefahr der Klimakrise vor Augen halten. Die Gefahr für uns alle, für unseren Planeten, für unser Zuhause, die nicht müde werden, uns zum Handeln anzutreiben. Und ja, ich weiß um das Spannungsverhältnis zwischen Regierungskoalitionen, die Kompromisse finden müssen, und den Ansprüchen in der Gesellschaft, den ganz unterschiedlichen Erwartungen aus der Gesellschaft. Denn darüber, wie man Klimaschutz am besten in Gesetzesform gießt, darüber kann man lange diskutieren, so wie wir das auch lange in der Koalition diskutiert haben. Sektor- oder Gesamtverantwortung, rückblickende oder vorausschauende Zielkontrolle, ob Sofortprogramme überhaupt wirksam sind, das sind alles Fragen, bei denen man zu unterschiedlichen Antworten kommen kann. Aber dass Deutschland bis spätestens 2045 klimaneutral sein muss und dass dazu möglichst schnell gehandelt werden muss mit Maßnahmen, die die CO2-Emissionen runterbringen, das ist klar, auch wenn andere Themen und andere akute Krisen uns noch so sehr beschäftigen.
Frau Abgeordnete, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Breilmann von der CDU-CSU-Fraktion?
Ja.
Bitte schön, Herr Breilmann.
Ja, habe ich. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Frau Kollegin Verlinden, dass Sie die Frage zulassen. Ich wollte noch mal zurückkommen auf die Zwischenbemerkung Ihres Koalitionskollegen Kubicki. Teilen Sie seine Auffassung, dass man sich an geltendes Recht schon dann nicht mehr halten muss, wenn man plant, das Gesetz zu verändern? Um den Sachverhalt noch mal klarzumachen, das OVG Berlin-Brandenburg hat die Bundesregierung verurteilt, dass sie gegen das Klimaschutzgesetz verstößt. Die Bundesregierung hat dann beschlossen, Revision einzulegen. Deswegen ist das Urteil nicht rechtskräftig. Aber ich teile die Auffassung des OVG Berlin-Brandenburg. Und die Fragestellung ist, teilen Sie die Auffassung von Herrn Kubicki, dass man die Klimaschutz-Sofortprogramme nach § 8 Klimaschutzgesetz nicht vorlegen musste, weil man plant, ein geltendes Recht zu verändern? Dass Sie das verändern dürfen, ist klar, aber Sie hatten es bis dahin nicht verändert. Ob Sie diese Auffassung von Kollegen Kubicki rechtsstaatlich teilen oder nicht?
Vielen Dank für die Frage, Herr Kollege Heilmann. Ich finde bemerkenswert, dass hier von der Union darüber diskutiert wird, ob ein Rahmen verändert wird, während wir von der Union eine gewaltige Klimaschutzlücke geerbt haben, die wir in den letzten 2,5 Jahren geschlossen haben. Das heißt, wir haben Ihre Hausaufgaben gemacht. Wir haben das, was Sie nicht auf die Reihe bekommen haben, umgesetzt. Und jetzt geht es darum, wie schaffen wir die Ziele nach 2030? Wie schaffen wir es, klimaneutral zu werden? Und darüber diskutieren wir gerne auch über Ihre Vorschläge, aber ich kenne keine. Ich kenne keine Maßnahmenvorschläge aus der Union, die wirksam sind, um die Klimaziele zu schaffen. Ich würde dann
Sie können fortfahren.
Genau. Und ich hatte eben gesagt, dass wir in Deutschland spätestens 2045 klimaneutral sein wollen, dass dafür möglichst schnell gehandelt werden muss und dass es um Maßnahmen geht, die das wirkungsvoll schaffen. Und aus diesem Grund möchte ich noch mal einen Aspekt des neuen Klimaschutzgesetzes erläutern. Der Gesetzentwurf hatte nämlich eine gravierende Leerstelle. Ab 2030 hätte es keine Konsequenzen gehabt, wenn eine künftige Bundesregierung die Klimaziele verfehlt. Dass wir jetzt erstmalig das sehr ambitionierte Ziel für 2040 scharfgestellt haben, das ist ein wichtiges Ergebnis der parlamentarischen Beratungen. Denn jährlich wird auch bis dorthin überprüft, ob wir auf dem Zielpfad sind, ob die bereits beschlossenen Maßnahmen ausreichen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Und wenn nicht, muss nachgesteuert werden. Und das ist einklagbar. Es ist dem Fortschritt des Ausbaus der erneuerbaren Energien in Verantwortung des grünen Ministeriums zu verdanken. Robert Habeck würde jetzt ganz bescheiden sagen, nein, das war der Erfolg des gesamten Parlaments, der gesamten Koalition, dass wir für das Klimazwischenziel 2030 auf Kurs sind und langsamere Sektoren kompensiert werden. Und wir blicken mit Sorge auf den Verkehrssektor, der einen Berg von Klimaschulden auftürmt, der auf Dauer durch die Unterstützung anderer erfolgreicher Sektoren schwer abzutragen sein wird. Aber der Der damit mangelnde Fortschritt im Verkehrsbereich, damit der uns nicht auf die Füße fällt, muss dringend nachgesteuert werden. Es war jetzt hier schon verschiedensten Reden Thema, denn Deutschland hat auch auf der EU-Ebene ein Sektorziel für die Bereiche Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft zu erfüllen. Und hier kann der Energie- und Industriesektor eben nicht aushelfen. Und bei Zielverfehlung drohen Ausgleichszahlungen in Milliardenhöhe, haben viele darauf hingewiesen, völlig richtig. Und genau deswegen werden wir auch rechtzeitig handeln und weitere Maßnahmen auf den Weg bringen. Denn auch der Verkehrs- und der Finanzminister wissen, dass diese Zahlungen zu vermeiden sind. Meine Fraktion und ich werden weiterhin mit Nachdruck darauf drängen, dass auch dort diese relevanten Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Denn wir wollen zusammen mit Bundesländern und Kommunen Menschen ermöglichen, sicher mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, eine funktionierende Bahn zu nutzen, flächendeckende Ladesäulen für Elektromobilität zu finden. Die vielen Menschen,
Frau Abgeordnete, Sie müssen zum Schluss kommen.
Die vielen Menschen, die dabei mitmachen, geben mir Zuversicht, dass es auch gelingt. Denn es gibt so viele, die Klimaschutz machen, jeden Tag, laut oder leise. Menschen, die forschen, grüne Technologien entwickeln, investieren oder in der Bildung aktiv sind, die unsere Kommunen klimaresilient umbauen, die Wälder und Moore schützen, beruflich oder ehrenamtlich oder im privaten Alltag. Das ist eine wachsende Klimabewegung. Vielen Dank.
Die nächste Rednerin ist Katrin Schau für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin und sehr geehrte und liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, das Klimaschutzgesetz ist ein sehr wichtiges Gesetz. Manche würden so weit gehen, es als das Kernstück der deutschen Klimapolitik zu bezeichnen. Und diese heiß geführte Debatte spiegelt das wider. Und ich will im Verlauf versuchen, auf einiges einzugehen. Ich will aber mit einer anderen Frage beginnen, nämlich, dass ich mir wünschen würde, dass eine Mehrheit der Menschen in unserem Land dieses Gesetz kennt. Ich wünsche mir, dass verantwortungsvolle Erwachsene vor allem unseren Kindern und Jugendlichen erklären, dass das Klimaschutzgesetz konkretisiert, was unser Grundgesetz im Artikel 20a festschreibt, nämlich, dass wir als Staat zum Klimaschutz und dabei auch zur Herstellung von Klimaneutralität verpflichtet sind. Unser höchstes Gericht hat bestätigt, dass wir als Parlament und Gesetzgeber verfassungsrechtlich zulässig bestimmt haben, dass der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad und möglichst auf 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen ist. Kinder und Jugendliche müssen einordnen können, dass eine Partei, die dieses Ziel andauernd in Frage stellt, ich sage schon gleich nein, und dabei aktiv den menschengemachten Klimawandel leugnet, mit ihrer Politik wissentlich gegen das Grundgesetz verstoßen will. Familien sollten sich dadurch geschützt fühlen, dass kluge, verantwortungsvolle und vernünftige Richterinnen am Bundesverfassungsgericht uns als Parlament und Gesetzgeber ebenso dazu verpflichtet haben, im Rahmen internationaler Abstimmung auf Klimaschutz hinzuwirken. Klar ist aber, viele Bürgerinnen stehen der aktuellen Klimaschutzpolitik sehr kritisch gegenüber. Und ich meine damit nicht diejenigen, denen unser erzielter Kompromiss bei der Reform des Klimaschutzgesetzes nicht weit genug geht. Ich spreche von Bürgerinnen und insbesondere von den Jugendlichen in unserem Land, die aktuell Klimaleugner wählen würden. Aber auch von vielen, denen die Themen Energie, Wärme und Mobilitätswende über den Kopf wachsen. Ich rede davon, dass es in Deutschland und Europa seit über einem Jahr eine starke klimapolitische und gesamtökologische Gegenreaktion gibt. Wir müssen anerkennen, dass sich die allermeisten Menschen wünschen, dass wir mindestens 3 Dinge gleichzeitig hinbekommen. Klimaschutz, kein Wohlstandsverlust und wenig Änderungen im eigenen Lebensumfeld und in den Lebensabläufen. Mit dem Wunsch ist verbunden, dass wir vor allem technische, zeitlich berechenbare und ökonomische Lösungen finden. Nur, sage ich, wenn wir hierbei gründlich vorgehen, schaffen wir überhaupt die Voraussetzung, gleichzeitig über ordnungsrechtliche Maßnahmen, wie zum Beispiel über ein Tempolimit, reden zu können. Wenn wir nicht wollen, dass nationale Klimaziele aufgeweicht werden, wie aktuell in Großbritannien, müssen wir ernsthaft, und das ist ein weiterer wichtiger Aspekt, über die Finanzierung von Maßnahmen reden. Denn dort stimmen Menschen dieser Kehrtwende nur deshalb zu, weil sie befürchten, es sich nicht leisten zu können. Diese signifikanten Sorgen über die wirtschaftliche Zukunft und die eigenen beruflichen Perspektiven haben junge Menschen auch bei uns. Aktuell belegt durch die Studie Jugend in Deutschland 2024 Verantwortung für die Zukunft. Gleichzeitig wird offenbar, wie dieser bröckelnde Zukunftsoptimismus die politischen Präferenzen der sogenannten Generation Z beeinflusst.
Frau Abgeordnete, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der CDU-Fraktion von Frau Dr. Mannes, wenn ich das richtig gesehen habe.
Zu diesem Zeitpunkt
nicht.
Okay. Entschuldigung. Eine Kampagne gegen das Verbrenner aus kann doch nur dann erfolgreich sein, wenn Ziele und Maßnahmen auf dem Weg zur Elektromobilität eben nicht klar benannt werden. Dabei kann und es muss auch über alle Optionen, wie zum Beispiel auch über E-Fuels, gesprochen werden. Aber es muss realistisch debattiert werden. Norwegen hat mit einem befristeten Subventionspaket die Wende in der Elektromobilität geschafft. Dafür wurde die Kfz-Steuer reduziert und die Mehrwertsteuer entfiel beim Kauf eines reinen Stromers. Parallel wurde die Ladeinfrastruktur aufgebaut und selbst im Mietrecht wurde ein Recht auf Laden eingeführt. Vor den Optionen müssen wir eben grundlegende Dinge miteinander klären. Das wünschen sich die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Jetzt zu den Fragen. Die Reform greift den Gedanken der sektorübergreifenden Gesamtverantwortung auf. Ja, das stimmt, und das organisiert nicht automatisch die kollektive Verantwortungslosigkeit. Zweitens, die Pflicht bei Zielverfehlung, jährlich neue Programme in einzelnen Sektoren aufzulegen, ist nicht die alleinige Antwort. Es hat nicht dazu geführt, dass wir Klimaziele automatisch einhalten. Und ich wünsche mir von der CDU, dass Sie sagen, was Sie unter Sofortprogramm an dieser Stelle auch verstehen. Welche Maßnahmen soll es sein? Das sind meiner Meinung nach, Herr Jung, keine Sofortprogrammlösungen. Das sind genau die generellen Pfade, die wir ohnehin besprechen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir mehr Spielraum haben, weil eben nicht alle Pfade detailliert, vorhersehbar und gangbar sind, wie ursprünglich wir uns das im KSG gedacht haben. Matthias Mirsch hat es an verschiedenen Stellen ausgeführt. Ja, wir wählen den richtigen Ansatz, dass Sektoren einander aushelfen. Aber ich will eben noch mal betonen, das darf nicht zu einer unfairen Lastenverteilung führen. Der Handlungsdruck, der besonders auf den Sektoren Gebäude und Verkehr lastet, verringert sich durch diese Reform nicht. Denn es wäre ja auch problematisch zu denken, dass die Übererfüllung der einen die Trägheit anderer Sektoren automatisch und längerfristig ausgleichen soll. Und mit Blick auf die bestehenden europäischen Verpflichtungen gibt es diese Form von Verrechnung auch überhaupt nicht. Nicht eingehaltene Ziele, richtigerweise gesagt, ziehen Strafzahlungen nach sich, und das wollen wir natürlich nicht. Gerade deshalb haben wir die europäischen Vorgaben nach der EU-Klimaschutzverordnung in das Klimaschutzgesetz integriert. Damit schaffen wir Transparenz über die europäischen Verpflichtungen für die Öffentlichkeit. Und zum anderen ermöglicht uns dies eine stärkere parlamentarische Auseinandersetzung mit der Frage, ob Deutschland wirklich auf Kurs ist, als es bislang der Fall war.
Kommen Sie bitte zum Schluss.
Ich komme zum Schluss. Ich will sagen, dieses Gesetz ist ein Kompromiss, zu dem wir hier an der Stelle fähig sind. Und ich rufe wirklich alle auf, diesem Gesetz zuzustimmen. Vielen Dank.
Für eine Kurzintervention erteile ich das Wort dem Abgeordneten Hilse.
Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass Sie die Kurzintervention zulassen. Eine Bemerkung, eine Frage. Die Bemerkung, dass im Artikel 20a des Grundgesetzes nichts von Klimaschutz drinsteht, sondern einfach nur den Schutz der natürlichen Ressourcen. Wir persönlich gehen davon aus, dass die Energiewende diese natürlichen Ressourcen eben nicht schützt, sondern zerstört teilweise. Aber die eigentliche Frage war, oder die eigentliche Frage, die ich stellen möchte, von welchem konkreten Temperaturwert aus sollen die 1,5 bzw. 2 Grad nicht überschritten werden? Das ist wichtig. Sie müssen einen Ausgangswert wissen und dann sozusagen den Wert, der jetzt vorherrscht. Zum Beispiel, wenn Sie Ihrem Sohn oder Ihrem Kind sagen, mein liebes Kind, du bist im letzten Jahr 4 Zentimeter gewachsen, dann müssen Sie wissen, wie groß war das Kind vor einem Jahr und wie groß ist es jetzt. Ansonsten macht es keinen Sinn. Also wie war die Temperatur in vorindustriellen Zeiten, also von welchem konkreten Temperaturwert aus sollen die 1,5 bzw. 2 Grad nicht überschritten werden? Vielen Dank.
Wollen Sie antworten? Bitte schön.
Vielen Dank für die Frage, die wir schon in unserem Ausschuss einige Male gehört haben. Und deshalb werde ich auch keinen Exkurs darüber machen, sondern noch mal einordnen, aus was ich zitiert habe. Ich habe zitiert aus den Leitsätzen zum Beschluss des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts. Und da gibt es genau diese Erläuterung, dass wir als Gesetzgeber eben genau diese Feststellung getroffen haben zur Ausgestaltung des Ziels, Klimaschutz herzustellen oder auf Klimaschutz hinzuwirken und Klimaneutralität herzustellen. Und es ist tatsächlich für mich als Mensch nicht begreifbar, wie man auf Wissenschaft derart reagieren kann, dass man sagt, Herr Hilse, CO2, was wir haben, in diesem Übermaß, den wir haben durch den menschengemachten Klimawandel, das ist gut für die Pflanzen wäre und wie man zu diesem Zeitpunkt leugnen kann, dass es den Klimawandel gibt. Und von daher reden wir hier alle mehr für Sie da oben auf den Rängen. Und das, was ich damit ausdrücken wollte, ist, dass auch unser oberstes Verfassungsgericht sehr wohl auf Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hört und dass es eben nicht vernünftig ist, einer Partei zu vertrauen, die, und das Verfassungsgericht sagt das, dass wir, selbst wenn es Anhaltspunkte dafür geben sollte, dass wir mit dem Klimawandel ein Problem haben, wir verpflichtet sind, und wenigstens das müssten Sie tun, wir verpflichtet wären, dem nachzugehen. Das wäre verantwortungsvolle Politik. Ich will Sie also alle auffordern, nicht einer Partei zu vertrauen, die diese Sorgsamkeit nicht an den Tag legt und nicht mal einen Plan macht für den Fall, wenn. Da reden wir noch nicht mal darüber, dass ich das persönlich natürlich völlig katastrophal finde, dass man Klimawandel leugnet. Aber wenn man schon im politischen Raum auf dem Boden dieses Grundgesetzes arbeitet,
okay,
und hier ist letzter Satz, dann sollte man zumindest einen Plan in der Tasche haben, und den hat die AfD nicht. Danke.
Wir fahren fort, und das Wort erhält Janine Wissler für die Gruppe Die Linke.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Heute ist ein schwarzer Tag für den Klimaschutz. SPD, Grüne und FDP haben sich geeinigt, das Klimaschutzgesetz auszuhöhlen. Warum? Weil der Bundesverkehrsminister nicht willens oder nicht in der Lage ist, die Klimaziele in seinem Zuständigkeitsbereich einzuhalten. Bisher gibt es Zielvorgaben für einzelne Sektoren. Und wenn die Vorgaben zum CO2-Ausstoß verfehlt werden, müssen die zuständigen Ministerien Sofortprogramme vorlegen. Eigentlich. Der Verkehrssektor hat die Klimaziele gerade wieder verfehlt und verfehlt sie seit Jahren. Deutschland gebe sich noch nicht einmal Mühe, die Ziele zu erreichen, so das Urteil des Expertenrats Klima. Aber statt Minister Wissing in die Pflicht zu nehmen, ändert die Ampel das Gesetz. Eine Lex Wissing, die den Verkehrsbereich quasi befreit von den Klimazielen, das ist eine Lizenz zum Nichtstun, und das ist unverantwortlich. Bei der Bahn geht nichts voran. Auf den Bahnhöfen herrscht täglich Chaos. Das Deutschlandticket steht auf der Kippe. Die Menschen fragen sich doch, was macht Herr Wissing eigentlich beruflich? Und man muss sagen, dass die Latte ja wirklich nicht sehr hoch lag nach 16 Jahren CSU im Verkehrsministerium und mit Andreas Scheuer als direkten Amtsvorgänger. Und Herr Lindner sagt doch jetzt, er will Arbeitsverweigerung härter sanktionieren, habe ich gelesen. Wenn Herr Lindner Arbeitsverweigerung sanktionieren will, ja, warum fängt er dann nicht bei Wissing an, beim Jobverweigerer auf der Regierungsbank, meine Damen und Herren? Herr Wissing ist die personifizierte Blockade der Verkehrswende. Nicht mal ein Tempolimit, ob das wohl sofort umsetzbar wäre, das würde nicht mal was kosten. Angeblich will er das nicht, weil es nicht genug Schilder gäbe, was wirklich die dümmste Ausrede ever ist, meine Damen und Herren. Stattdessen droht er mit Fahrverboten, um die Abschaffung des Klimaschutzgesetzes in der jetzigen Form zu erzwingen. Also statt Tempolimit und Einsparung von CO2, statt klimaschädliche Subventionen zum Beispiel für Dienstwagen abzuschaffen, statt den Schienenverkehr auszubauen, droht er mit Fahrverboten. Und das Traurigste ist ja, dass SPD und Grüne wirklich jede noch so bekloppte Idee der FDP einfach durchwinken.
Frau Abgeordnete, kommen Sie ein bisschen zur parlamentarischen Sprache, bitte.
Okay, also ich meine, die FDP hat ja bekanntlich reichlich Ideen, die etwas merkwürdig sind. Ich sage nur 150 Millionen für Flugtaxis, während die Bahnhöfe verrotten. Ich bin der Meinung, wenn ein Minister seine Arbeit nicht macht, dann sollte sich der Kanzler von dem Minister verabschieden und nicht von den Klimazielen. Die Ampel versagt beim Klimaschutz, und das finde ich besonders für die Grünen ein Armutszeugnis nach Lützerath. Auch jetzt hier der nächste Bruch mit den Klimaschutzzielen. Auf sie ist einfach kein Verlass beim Klimaschutz, Kolleginnen und Kollegen von den Grünen. Und wir sagen, diese Politik schadet den Menschen, sie schadet dem Klima. Die Folgen werden wir noch lange sehen durch mehr Hitzetote in den Städten,
kommen Sie
durch
jetzt bitte
Dürren,
auch zum
durch
Schluss.
Überschwemmung. Und deswegen werden wir diesem Gesetz selbstverständlich nicht zustimmen.
So, jetzt kommen wir noch mal zur FDP-Fraktion. Lukas Köhler hat das Wort. Dr. Lukas Köhler. Nicht so schlimm.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst mich mit einem Zitat aus der Taz starten. Dass das ein planwirtschaftlicher Ansatz ist, mit dem, wie in der Volkswirtschaft der DDR, die Ziele auf Jahre heruntergebrochen werden, denn werden sie trennscharf auf Ressorts verteilt, und zwar ohne jede Flexibilität. Das ist ein Zitat aus der Debatte 2019. Es kommt nicht von der FDP, das hätte man annehmen können, es kommt von der Union, und zwar vom damaligen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, der für das Thema zuständig war. Das heißt, das, was Sie hier heute vorgetragen haben, Herr Jung, scheint irgendwie nicht das Gleiche zu sein, was Sie sonst so vortragen. Und übrigens auch ein neueres Beispiel zeigt, dass Sie eigentlich beim Klimaschutz zumindest vorgeblich ab und zu andere Ideen haben. Denn normalerweise schreiben Sie in Ihren Anträgen, so jetzt auch im Februar, dass für Sie der Emissionshandel das einzige und stärkste Instrument ist, um Klimaschutz zu organisieren. Das ist irgendwie überraschend, wenn ich Ihnen die Reden hier anhöre. Vielleicht erklärt das auch, dass nur sehr wenige von Ihrer Fraktion da sind und auch nur die, die diese Meinung teilen. Ich würde sagen, das, was wir jetzt hier vorgelegt haben, dass die Linke das aus dieser Position kritisiert, kann ich verstehen. Die haben ein anderes Staatsverständnis. Aber dass die Union sich hier hinstellt und ein Staatsverständnis hat, in dem es darum geht, dass die Regierung genau vorschreibt, welche Maßnahme welcher Bürger an welcher Stelle einhalten muss, um Klimaschutz zu machen, das ist absolut absurd, und das habe ich bei der Union noch nicht erlebt. Im Gegenteil, dieses Klimaschutzgesetz, diese Reform, diese Novelle des Klimaschutzgesetzes, die sorgt dafür, dass wir Klimaschutz endlich so machen, wie er sein soll, nämlich zielgerichtet und effizient. Darum geht es. Es geht darum, dass CO2 da eingespart wird, wo es kostengünstig und schnell funktioniert. Und dafür sorgen wir. Das alte Klimaschutzgesetz, und da hat der Kollege Kubicki doch die richtige Frage gestellt. Es war doch genau die richtige Frage. Wenn bei der Dämmung eines Hauses mehr CO2 einschwellt, aber bei der Energieeinsparung dafür umso mehr kompensiert wird, dann ist das das Zusammenbringen der Sektoren, dann ist das das Einsparen an der Stelle, wo es sinnvoll ist. Man kann niemandem erklären, dass wir eigentlich mehr CO2 einsparen, aber dann ein Sektor seine Ziele nicht richtig einhält. Das ist doch absurd. Es ist doch absurd, nicht dafür zu sorgen, dass wir da, wo es günstig ist und schnell geht, CO2 einsparen. Und mit dieser Novelle des Gesetzes, mit dieser Änderung, die wir jetzt vorgenommen haben, machen wir einige sehr, sehr kluge Dinge, die dafür sorgen, dass wir in die Zukunft blicken. Weil das, was wir hier gehört haben in der Debatte an Kritik, war bisher, ja, in der Vergangenheit sind unsere Klimaziele verfehlt worden. Aber es geht beim Klimaschutz nicht um die Vergangenheitsbewältigung, das, was die Union gern macht. Es geht darum, dass wir in die Zukunft schauen, dass wir schauen, wie werden wir besser. Und deswegen ist es richtig, dass es auf Projektionsdaten abzielt. Es ist richtig, dass dann, wenn wir nicht die Klimaziele in Zukunft einhalten, mehrjährig überprüft, dass dann die Bundesregierung auch noch mal nachsteuert und Maßnahmen macht. Das ist richtig. Aber rückblickend zu sagen, der einzelne Sektor muss Fahrverbote verhängen, das kann doch nicht das Ziel und auch nicht das Ziel der Union sein. Es kann nicht das Ziel sein. Und Ich erwarte auch von jedem, dass er Vorschläge macht, wie er es sonst machen würde. Ich glaube, dass das, was wir jetzt mit diesem Gesetz gemacht haben, dafür sorgt, dass Klimaschutz effizient und zielgerichtet funktioniert. Und wissen Sie, welches Instrument dafür das ist? Das, was Sie sonst einfordern, der Emissionshandel. Und deswegen ist es richtig, dass, wenn der Emissionshandel 2027 eingeführt wird, wir 2028 noch einmal darüber sprechen, wie die Zukunft dieses Gesetzes aussieht. Dass wir darüber sprechen, wie in Zukunft Klimaschutz organisiert wird, und zwar über den Emissionshandel. Und ich bin mir sicher, dass so eine Evaluation uns gut tut. Es ist richtig, darüber nachzudenken, wie schaffen wir es, auch in Zukunft, auch mit dem Emissionshandel, als Kerninstrument des Klimaschutzes dafür zu sorgen, dass wir da CO2 einsparen, wo es am kostengünstigsten ist, aber eben sektorübergreifend und nicht nach irgendwelchen Vorgaben, die die Regierung sich überlegt. Meine Damen und Herren, dieses Gesetz sorgt dafür, dass Klimaschutz an der richtigen Stelle vorgenommen werden kann. Wenn ich mir aber anhöre, und lieber Herr Heilmann, das kann ich Ihnen nicht ganz ersparen, wenn ich mir anhöre, dass die Union es nicht schafft, in 4 Tagen 3,5 Seiten Änderungsanträge zu lesen und dann vor das Verfassungsgericht zieht, dann ist das Arbeitsverweigerung. Es tut mir leid. Was ist denn das für ein Ansatz, beim Bundesverfassungsgericht zu sagen, ich habe es nicht geschafft, von Freitag bis Mittwoch 3,5 Seiten zu lesen und mir darüber Gedanken zu machen. Es tut mir leid, es ist ein absolutes Versagen von Oppositionspolitik, wenn das der Anspruch ist. Ich bin sehr froh, dass das Verfassungsgericht da sehr deutlich gemacht hat, dass sie das ablehnt. Ich bin froh, dass wir dieses Klimaschutzgesetz so reformieren, dass wir jetzt endlich zielgerichtet Klimaschutz machen, dass wir den Emissionshandel in die Grundlage unseres Klimaschutzgesetzes reinschreiben. Und das ist der Ansatz, den wir als FDP verfolgen, den wir als Ampel jetzt gemeinsam beschlossen haben. Vielen Dank.
Die nächste Rednerin ist Dr. Anja Weisgerber für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Das Klimaschutzgesetz ist das Herzstück der deutschen Klimaschutzgesetzgebung. Seine Aufweichung ist seit langem Streitthema in der Bundesregierung. Und auch bei diesem Thema läuft es genauso wie bei vielen anderen strittigen Vorhaben der Ampelregierung. Erst wird lange und unversöhnlich unter den Koalitionären über dieses Thema gestritten. Dann wird der Gesetzentwurf unter Missachtung aller Gepflogenheiten durch das Parlament in Windeseile durchgepeitscht. Die Bürger werden bei dem ganzen Prozess nicht mitgenommen, und am Ende ist für das Klima nichts gewonnen. Sehr geehrte Damen und Herren von der Ampelregierung, aus der Pleite beim Heizungsgesetz haben Sie nichts gelernt. Mit der Novellierung entkernen Sie das Klimaschutzgesetz in entscheidenden Punkten. Was Sie als große Errungenschaft feiern, ist in Wahrheit ein schwarzer Tag für den Klimaschutz, ist in Wahrheit ein Verlust an Verbindlichkeit. Nach dem Klimaschutzgesetz wären Sie verpflichtet gewesen, Sofortprogramme zum Klimaschutz vorzulegen, um zeitnah gegenzusteuern, wenn Sie in einem einzelnen Sektor nicht auf Kurs sind. Und es hat auch in unserem Klimaschutzgesetz, das wir mit der SPD beschlossen haben, auch schon eine Flexibilität gegeben. Erzählen Sie doch nicht immer das Gegenteil. Sie wurden zur Vorlage dieser Sofortprogramme vom Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verurteilt. Dieser Pflicht werden Sie sich jetzt einfach durch Änderung des Klimaschutzgesetzes entledigen. Und damit dieses leidige Thema schnell vom Tisch ist, wird es mit der Brechstange durch das parlamentarische Verfahren gebracht, ohne eine nochmalige Anhörung in dieser Woche. Sie werden das Klimaschutzgesetz so ändern, dass Sie bis zum Ende der Legislaturperiode keine zusätzlichen Maßnahmen mehr in Sachen Klimaschutz vorlegen müssen. Warum? Damit sich die politisch Zuständigen leichter aus der Verantwortung stehlen können. Das ist doch die Wahrheit über die Klimapolitik dieser Bundesregierung unter Beteiligung der Grünen, meine Damen und Herren. Die Wahrheit ist doch, wir haben in unserer Regierungszeit das Klimaziel erreicht, und zwar vor allem, das hat auch der Oberpräsident auch bestätigt, vor allem wegen unserer Instrumente, sehr geehrte Frau Kollegin Dröge. So zum Beispiel durch Anreize für den Umstieg auf klimafreundliche Technologien, durch Fördermittel für energieeffizientes Bauen oder den Umweltbonus für Elektroautos. Diese Fördermittel, zum Beispiel im Baubereich, haben Sie heruntergekürzt und gleichzeitig die Standards erhöht. Den Umweltbonus haben Sie ganz abgeschafft. Auch deshalb werden viele Elektroautos im Moment viel weniger Elektroautos verkauft oder geleast. In unserer Regierungszeit waren die Menschen noch freiwillig dabei und haben das Elektroauto gekauft, sind auf die Wärmepumpe umgestiegen. Durch Ihre Entscheidungen werden so viele Ölheizungen eingebaut wie noch lange nicht. Das ist doch die Wahrheit. Wir haben in unserer Regierungszeit auch Sofortprogramme vorgelegt, so zum Beispiel Horst Seehofer für den Gebäudebereich. Nochmal, wir haben das Klimaziel 2020 erreicht und haben auch jedes Jahr mit Maßnahmen nachgesteuert. Ich sage Ihnen Folgendes. Anstatt dass Sie sich immer wieder an uns abarbeiten und auch noch falsche Tatsachen behaupten bezüglich der Erreichung der Ziele, machen Sie doch einfach mal in der Gegenwart Ihre eigenen Hausaufgaben, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampelregierung. Ich kann es nicht anders sagen. Aber ganz im Gegenteil, Sie schaffen jetzt einfach diese Pflicht zur Vorlage von Sofortprogrammen ab in einem unterirdischen Verfahren. Es wird nicht ausreichend Zeit gegeben. Es gibt keine Anhörung. Das ist keine seriöse Politik. Das ist eine pure Missachtung des Parlaments und auch eine Missachtung von parlamentarischen Verfahren. Und jetzt wird es besonders interessant. Sie nehmen zusätzlich Billigten in Kauf, dass der Bundesrepublik Deutschland, und Sie haben sich sogar dafür gebrüstet in Ihren Reden, Herr Kollege Mirsch zum Beispiel, in den nächsten Jahren Strafzahlungen in Milliardenhöhe drohen können. Denn Sie können zwar auf nationaler Ebene die Verbindlichkeit aushebeln und die Sektorziele abschaffen, aber im Rahmen des Effort-Sharing, Sie haben es selbst ausgeführt, auf europäischer Ebene müssen auch die Sektoren Gebäude und Verkehr ihre Ziele Jahr für Jahr erfüllen, was sie in dem Bereich nicht tun. Je nach Höhe des CO2-Preises im europäischen Emissionshandel kommen ab 2027 bis zum Jahr 2030 Strafzahlungen in Höhe von 5 bis 15 Milliarden Euro auf Deutschland zu. Das sind ungeheure Summen, die dann andere EU-Mitgliedstaaten bekommen, die in andere EU-Mitgliedstaaten fließen. Diese Gelder stehen dann für Investitionen hier in diesem Land, für Fördermittel nicht mehr zur Verfügung. Diese Gelder könnten Sie aber nutzen, um in Sofortprogramme und in Förderprogramme zu investieren und Sofortprogramme aufzulegen. Die streichen Sie aber einfach genauso wie den Umweltbonus. Sie könnten den Menschen auch Anreize bieten. Sie könnten die Menschen mitnehmen, um mehr und freiwillig mehr für Klimaschutz zu tun. Stattdessen setzen Sie aber auf Verbotsgesetze wie das Heizungsgesetz. Sie machen keine Politik, die die Bürger mitnimmt, weder in der Klimapolitik noch in der Haushaltspolitik. Das ist keine nachhaltige Politik im Sinne der künftigen Generationen.
Und zum Abschluss dieser Debatte erhält das Wort Dr. Nina Scheer für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Während der ganzen Debatte war ein Faden zu erkennen, nämlich der von der CDU-CSU, und den ich mal so wie folgt zusammenfassen möchte. Sie kritisieren, 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 aber es gibt keinerlei einzigen eigenen Vorschlag. Nein, es gibt keinen eigenen Vorschlag. Und ich habe da auch genau. Sie konzentrieren sich immer wieder auf das Klimaschutzgesetz und beantworten dies oder nehmen dieses Klimaschutzgesetz quasi als Beweisführung dafür, dass Sie angeblich Maßnahmen verfolgen. Und dabei vermitteln Sie und geben Sie auch den großen Irrtum, der offenbar in Ihren Reihen herrscht, zu. Und Sie vermitteln damit auch ein falsches Bild und falschen Anspruch ans Klimaschutzgesetz. Denn das Klimaschutzgesetz ist eine Verpflichtungsstruktur. Es ist aber kein Maßnahmengesetz. Und mit Ihnen, wenn man eben Ihnen jetzt folgt, dieser Logik folgt, dann kann man ganz klar absehen, was passiert wäre, was Deutschland passiert wäre, wenn Sie Regierungsverantwortung jetzt heute hätten. Dann wäre nämlich passiert, dass wahrscheinlich das Klimaschutzgesetz keine Reform bekommen hätte. Das konnte man raushören, dass es keine Novelle zum Klimaschutzgesetz gegeben hätte. Aber es hätte eben auch weder ein Gebäudeenergiegesetz gegeben, es hätte kein Osterpaket gegeben, es hätte keine Reformen zum EEG gegeben, es hätte kein Solarpaket gegeben, es hätte keine Vervielfachung des Ausbaus erneuerbarer Energien gegeben. Und all diese Maßnahmen, die wir beschlossen haben und die jetzt auch schon Wirkung zeigen, allein die verdienen den Namen Maßnahmen zur Erreichung von CO2-Minderung. Allein diese Maßnahmen. Das Klimaschutzgesetz ist keine solche Maßnahme, es ist ein Verpflichtungsgesetz. Und Sie haben immer wieder jetzt diesen Irrtum an die Oberfläche gebracht, den Sie offenbar wirklich unterliegen, diesem Irrtum, dass das Klimaschutzgesetz selbst diese Maßnahme wäre. Also man hat hier quasi bewiesen bekommen von Ihnen, dass mit diesem Klimaschutzgesetz wir wahrscheinlich in eklatante Strafzahlungen hineinmanövriert worden wären durch Sie, weil Sie ja gar nichts an Maßnahmen auf den Weg gebracht hätten, damit diese Klimaschutzgesetzziele erreichbar gewesen wären. Und in der Tat, das hat auch die Dauer der Verhandlungen gezeigt, gab es durchaus auch kritische Punkte, die wir am Gesetzentwurf, wie wir es ins Parlament eingebracht haben, gesehen haben. Wir haben dann intensiv beraten. Wir hatten ja auch eine Anhörung. Auch das wurde gerade bestritten, dass es das nicht gegeben hätte. Natürlich hatten wir eine Anhörung. Da gab es auch viele sehr kritische Stimmen. Und darauf wurde auch in den Verhandlungen reagiert. Also natürlich haben wir auch nachgebessert. Und es sind auch gerade die EU-Sektorverpflichtungen, die sind jetzt integriert worden in das Klimaschutzgesetz. Insofern haben wir da sehr wohl noch mehr sektorspezifische Anhaltspunkte im Gesetz, jetzt in unserem Klimaschutzgesetz, sodass wir uns da auch noch in dieser Sektorverantwortlichkeit noch mal anders aufstellen können. Wir haben im Übrigen die Expertenratsfrage noch mal gründlich angegangen, dass eben auch der Expertenrat noch mehr leisten können wird zur Erreichbarkeit und zur Erfüllung der Verpflichtungen, die mit dem Klimaschutzgesetz gegeben sind. Wir haben zudem auch den Bundestag gestärkt. Wir haben in Paragraphen 3 ja auch eine Verordnungsermächtigung integriert, worin es auch um Senken geht, um technische Senken geht. Da war uns auch gerade als SPD-Fraktion sehr daran gelegt, dass wir in diesem großen Bereich, und das wird ja durchaus ein sehr verzweigter und damit auch großer gesetzgeberischer Bereich werden, dass wir da nicht dass diese gesetzgeberische Hoheit aus der Hand geben und das einfach auf dem Wege der Verordnungsermächtigung delegieren, sondern nein, da behalten wir als Bundestag auch die durch eine Zustimmungspflichtigkeit der Verordnung das Lenken in der Hand. Also da haben wir uns da auch noch mal eingemischt. Insofern hat es sehr wohl, wie Sie hören, einige Veränderungen gegeben, die wir auf den Weg gebracht haben im Laufe des Verfahrens. Schließen möchte ich aber mit noch einem weiteren Aspekt. Ich habe es schon angerissen über die Verständnisfrage, die von Seiten der CDU/CSU in das Klimaschutzgesetz fälschlicherweise gelegt wird. Aber ich möchte es noch mal etwas vertiefen. Wir haben ja nun, und ich als Abgeordnete bin ja nun etwas über 10 Jahre jetzt Mitglied des Deutschen Bundestages, die dritte Legislatur. Ich habe 2 Koalitionen mit CDU/CSU erlebt und durchlebt. Und es war schon manchmal... Es war schon manchmal eine große Herausforderung, dass wenn wir gerne die erneuerbaren Energien beschleunigt durch gesetzgeberisches Handeln beschleunigt und sicher verlässlich auf den Weg bringen wollten, dann wieder einen Booster reinbringen wollten, nochmal Beschleunigung, nochmal reagieren. Wir mussten immer die Karte, also man sagt dann ja eigentlich rote Karte, schwarze, die schwarze Karte von Ihnen bekommen. Wir haben immer das Stoppschild bekommen. Wir mussten es hart erringen. Wir haben 1,5 Jahre darum ringen müssen, dass die Deckelung des Solarenergieausbaus auf 52 Gigawatt, der unter Schwarz-Gelb beschlossen worden war, ja, weil man wohl dachte, bis dahin ist die Solarenergie vielleicht ausreichend gefördert. Nein, dieser Deckel ist unter Schwarz-Gelb reingekommen. Wir wollten den abschaffen. Wir mussten 1,5 Jahre mit Ihnen ringen, dass dieser Deckel abgeschafft wird. Sonst hätten wir bis heute überhaupt keine Solarförderung mehr. Die gäbe es nicht mehr. Dann wären wir auch dem Dumping komplett ausgeliefert. Also in dem Dumping, was wir von chinesischer Seite zum Beispiel erleben. Ja, das sind alles so, davon könnte ich jetzt noch, die Redezeit ist zu Ende, ich könnte Stunden darüber reden, was wir an Blockaden durch die CDU und CSU erlebt haben. Und das ist nicht verantwortbarer Klimaschutz. Vielen Dank.
Und damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesklimaschutzgesetzes. Mir liegen nach § 31 unserer Geschäftsordnung zahlreiche Erklärungen vor. Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/1183 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 8290 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, und aufs Handzeichen. Das sind die Regierungsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Oppositionsfraktionen und die Gruppe Die Linke. Enthaltung sehe ich keine. Der Gesetzentwurf ist damit in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die zustimmen wollen, sich zu erheben. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Vielen Dank. Enthaltungen. Dann ist der Gesetzentwurf auch in dritter Beratung mit dem gleichen Ergebnis wie zuvor angenommen worden. Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie auf Drucksache 19/1183 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung eine Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Regierungsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Die Oppositionsfraktionen. Wer enthält sich? Die Gruppe Die Linke. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Dann fahren wir fort in der Tagesordnung, und ich bitte Sie, zügig den Sitzplatzwechsel vorzunehmen. Und wir wechseln auch. Ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende.